In der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Von Podium gibt es keine aktiven Äußerungen. Ich gucke noch mal in die Runde, dass ich niemanden übersehen habe. Nein. Insofern kommen wir gleich zu den Fragen und dann fangen wir an mit. Ich habe es jetzt so lange nicht gemacht, dass mir da gleich der Name entfallen ist. Herr Kollege vom NDR.
Torben Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk. Herr Kiesewetter von der CDU fordert eine Beteiligung Deutschlands an einer etwaigen Schutzkoalition für Israel. Ich würde mich gerne erkundigen, ob sich die Bundesregierung denn schon eine eingehende Meinung dazu gebildet hat.
Also die Bundesregierung verfolgt mit großer Sorge die Situation in Nahost. Wie Sie wissen, hat der Bundeskanzler mehrfach alle Seiten dazu aufgefordert, nichts zu irgendeiner weiteren Eskalation beizutragen, und über alle weiteren Dinge verbietet es sich geradezu zu spekulieren hier.
Dann haben wir das Thema Nahost gesetzt. Frau Hubmann, bitte. Dann Herr Tufik Nia.
Herr Fischer, es gibt jetzt ja Verbindungsversuche zwischen Israel und dem Iran. Israel ist ihr Alliierter. Gibt es da irgendwelche Gespräche? Gab es da irgendwelche Gespräche am Wochenende? Beziehungsweise gab es auch Gespräche mit der iranischen Seite, um vor einem Krieg zu verhindern?
Also Sie wissen ja, wir stehen auf allen Ebenen mit den Parteien in der Region in Kontakt. Das schließt das Auswärtige Amt ein, das schließt die Außenministerin ein. Sie wissen, hatte die Außenministerin ja noch vor kurzem Kontakt zu ihrem iranischen Amtskollegen und hat zur Deeskalation aufgerufen. Und das wissen Sie vielleicht noch nicht, aber am Freitag hat die Außenministerin mit dem jordanischen Außenminister telefoniert, bevor dieser in Richtung Iran aufgebrochen ist, also auch mit den Partnern oder den Spielern in der Region steht sie in Kontakt, und wir sprechen intensiv mit allen Partnern, die unsere Sorge teilen. Und Sie haben ja auch gesehen, dass es gestern eine G7-Schalte der G7-Außenministerinnen und Außenminister gab. Und seien Sie versichert, die Bundesregierung nutzt alle Kanäle, um auf eine Deeskalation der Lage hinzuwirken. Und um es auch nochmal klar zu sagen, eine Eskalation gilt es zu vermeiden, und sie ist auch vermeidbar. Dazu bedarf es Zurückhaltung auf allen Seiten, und dazu rufen wir auf.
Dann Frau Jeckels dazu.
In der letzten Woche wurde die Kritik laut, die Bundesregierung habe keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten auf Israel und auf den Krieg in der Region. Wie würden Sie darauf antworten?
Ich glaube, das, was zum einen wissen Sie ja, dass die Außenministerin alle paar Wochen seit dem 7. Oktober in der Region war und mit allen Beteiligten im Kontakt steht. Der Bundeskanzler war in der Region und hat telefoniert. Ich glaube, das, was wir zu sagen haben, wird schon gehört. Und es gibt dann ja, wir haben ja lange über die humanitäre Lage im Gazastreifen gesprochen, die ist immer noch furchtbar, aber am Anfang waren die Bedingungen noch furchtbarer. Stromversorgung, Wasserversorgung war abgestellt. Es ging überhaupt keine humanitäre Hilfe rein. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern darauf hingewirkt, dass mehr humanitäre Hilfe reinkommt, dass die Menschen dort versorgt werden können, dass Grenzübergänge geöffnet werden, die geschlossen waren. Die Außenministerin hat daran mitgewirkt oder hat maßgeblich dafür gesorgt, dass Kinder aus einem SOS-Kinderdorf aus Gaza evakuiert werden konnten. Also es gibt viele kleine Dinge und einige, in denen wir unseren Einfluss haben geltend machen und das geltend machen können, und dass die humanitäre Lage in Gaza nicht noch schlimmer ist, als sie ist, ist sicherlich dem Einwirken vieler, aber auch von uns darauf zurückzuführen. Und was die allgemeine Lage angeht, kann man nur sagen, wir stehen fest zu dem Biden-Plan, der ja auch von den Vereinten Nationen endossiert ist, Und wir rufen alle Seiten dazu auf, jetzt umgehend sich auf diesen Plan zu verständigen, einen humanitären Waffenstillstand einzuhalten und die Geiseln freizulassen.
Sie haben jetzt gesagt, Sie sprechen mit Israel und werden auch gehört. Allerdings die Kernfrage, wo es immer wieder hieß, Sie sprechen dazu, ist die Frage, ob sich Israel in seiner Kriegsführung an das internationale Recht hält. Inzwischen ist umfangreich dokumentiert, dass das nicht der Fall ist. Wird Deutschland da wirklich gehört? Und wenn nein, wie kann man da Einfluss nehmen von deutscher Seite oder wie versucht man es?
Naja, wir haben ja eine Reihe von denen gemacht. Und zunächst die Unterstellung in Ihrer Frage würde ich jetzt einmal nicht so stehen lassen wollen. Es ist so, dass Israel das Recht zur Selbstverteidigung im Rahmen des Völkerrechts hat und wir Israel dazu aufrufen, genauso vorzugehen. Wir haben regelmäßig auch hervorgehoben, dass Israel seine Art der militärischen Operationsführung so anpassen muss, dass Zivilisten noch besser geschützt werden. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch die Lage im Westjordanland nicht aus dem Blick verloren. Sie wissen, dass es dort auch von uns initiiert eine Reihe von Sanktionen gegen extremistische, gewalttätige Siedler und deren Organisationen gegeben hat. Also ich glaube, wir sind auf allen Ebenen aktiv und in Kontakt und bemühen uns dazu beizutragen, die Situation zu verbessern.
Herr Decker?
Ja, es sind am Wochenende wieder Forderungen laut geworden oder erstmals Forderungen laut geworden nach einem Engagement der Bundeswehr bei einer Eskalation des Konflikts. Herr Büchner und Herr Kollatz, ist das denkbar und ist es denkbar, wenn es nicht jetzt denkbar ist, so doch, wenn es tatsächlich zu einem großen Krieg im Nahen Osten kommt?
Also die Frage habe ich ja eben gerade schon beantwortet. Es ist eine hypothetische Frage, über die ich hier nicht spekulieren will.
Auch Minister Pistorius hat die Frage gestern Abend schon beantwortet mit, wie ich finde, klaren Sätzen. Das steht im Moment nicht zur Debatte.
Im Moment?
So hat er es, glaube ich, gestern gesagt.
Werden denn Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass doch?
Kein Kommentar.
Herr Kollege?
Ja, danke. Herr Fischer, die Außenministerin war ja auch in Paris zu dem Thema. Können Sie da vielleicht noch mal kurz ausführen, wie man sich da koordiniert hat und wie man sich in Zukunft mit Frankreich absprechen wird bei möglichen Einsätzen oder Reaktionen, ob man da gemeinsame Dinge plant?
Ja, Sie wissen ja, dass Frankreich gerade auch außenpolitisch einer unserer engsten Partner ist, mit dem wir auf allen Ebenen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und natürlich hat auch die Lage im Nahen Osten und die gemeinsamen Bemühungen um eine Deeskalation der sehr angespannten Lage eine wichtige Rolle in dem Gespräch der Außenministerin mit ihrem französischen Amtskollegen gespielt.
Sie können also nicht weiter ausführen, in welchen irgendwelche Details, ob man da schon weiß, wie sich die beiden Länder zusammen verhalten werden in der Lage.
Sehen Sie es mir nach, dass wir aus vertraulichen Gesprächen hier nicht berichten. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir auf das Engste koordiniert sind und uns allerbestens abstimmen.
Herr Jung?
Anderer Aspekt bei Nahost ist der Bericht vom UN-Menschenrechtsbüro. Ich weiß nicht, ob Sie da schon drauf reagiert hatten, Herr Fischer. Herr Türk hat verlauten lassen, dass erstens die palästinensische Autonomiebehörde an willkürlichen Verhaftungen, Folter und Misshandlungen in dem Gebiet beteiligt sei, um Kritik und politischen Widerstand in der Westbank zu unterdrücken. Aber insbesondere geht es darum, dass Palästinenser seit dem 7. Oktober, die von Israel festgehalten werden, misshandelt und gefoltert werden. Und das nicht nur im Einzelfall, sondern offenbar systematisch. Geht um Käfighaltung, Nahrung, Wasser- und Schlafentzug und Waterboarding unter anderem. Wie reagiert die Bundesregierung auf die Folter?
Also Herr Jung, ich glaube, ich weiß nicht, Sie waren offensichtlich im Urlaub. Wir haben diese Themen hier regelmäßig behandelt. Und ich kann nochmal wiederholen, dass die Ministerin sich bereits in ihrer Herzlia-Rede umfassend zu dem Thema geäußert hat und es die Frage der Behandlung palästinensischer Gefangener in ihren bilateralen Gesprächen auch immer wieder angesprochen hat. Und wir haben immer wieder hier oder auch in den Gesprächen mit unseren mit den israelischen Partnern deutlich gemacht, dass es internationale Standards zur Behandlung von Gefangenen gibt, an die sich die israelische Regierung halten muss, dass diese Vorwürfe dringend aufgeklärt werden müssen und dass palästinensische Gefangene mit Respekt und für ihre Menschenwürde behandelt werden müssen. Und wir fordern von Israel außerdem Zugang zu Gefangenen, etwa über das IKRK. Der Zugang wird dem IKRK verwehrt. Und wir fordern auch ein Ende des Einsatzes der Administrativhaft. Insofern, und das habe ich hier schon mehrfach in den letzten Tagen und Wochen ausgeführt.
Ja, aber Freitag gab es keine REC-PK, der Bericht kam am Donnerstag, glaube ich, raus. Dementsprechend frage ich, das war ja Herr Türks Bericht, den kennen Sie.
Ich glaube, der Bericht war, also wir kannten ihn schon vorher und da habe ich mich auch schon vorher dazu eingelassen.
Wie
aber ist auch egal, am Ende unsere Position ist ja bekannt, Herr Jung. Also ich meine, dass wir das alles... dass diese Vorwürfe schockierend sind und dass sie dringend und umfassend aufgeklärt werden müssen und dass sie beendet, dass die Dinge, die so sie denn vorgefallen sind, beendet werden müssen, ist doch klar.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung und Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt keine zweite Frage gestellt.
Herr Tofik Nier.
Herr Fischer, Sie haben nochmal betont, dass die Zivilisten in Gaza besser geschützt werden müssen. Nun wurde wieder am Wochenende eine Schule angegriffen mit Dutzenden von toten Kindern. Ein Al Jazeera-Korrespondent und sein Kameramann wurden im Auto erschossen, obwohl sie beide eine Presseweste anhatten. Verurteilen Sie diese Angriffe?
Ja, nochmal grundsätzlich. Jeder Zivilist und jedes Kind, das in Gaza stirbt, ist eins zu viel. Und grundsätzlich unterliegen zivile Einrichtungen besonderem Schutz und dürfen nicht zum Ziel werden. Diesen Schutz können sie verlieren, wenn sie militärisch genutzt werden. Und wir alle wissen, dass die Hamas sich immer wieder hinter Zivilistinnen und Zivilisten verschanzt. Das ist ein Grundproblem in Gaza, dass die Hamas palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Das wissen Sie. Gleichzeitig ist natürlich so, dass die israelische Armee dazu verpflichtet ist, Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen. Und wenn nun immer öfter Menschen, die in Schulen Schutz suchen, zu Tode kommen, stellt sich dann doch auch für uns sehr dringlich die Frage, ob der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Und klar ist, die Zivilbevölkerung darf nicht zwischen die Fronten geraten.
Und der Angriff auf Journalisten?
Also die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Sie muss gerade auch in bewaffneten Konflikten geschützt werden. Auch in Gaza müssen Journalistinnen und Journalisten berichten können, ohne ins Kreuzfeuer zu geraten. Wir wissen, dass Al Jazeera-Zuschauerinnen und Zuschauer die Situation auch über die Arbeit des getöteten Al Jazeera-Korrespondenten verfolgt haben. Zu dem Einzelfall selbst liegen uns keine eigenen Erkenntnisse vor. Wir kennen die Stellungnahme der israelischen Seite und wir kennen die Stellungnahme von Al Jazeera zu dem Fall. Es ist aber klar, dass in einem Fall, wo einem Al Jazeera-Terroristen unterstellt wird, als Terrorist tätig gewesen zu sein.
Al Jazeera-Journalisten,
Entschuldigung, ich bitte das im Protokoll zu streichen, der Vorwurf gemacht wird, als Terrorist tätig gewesen zu sein und gezielt getötet worden zu sein, es an der israelischen Armee ist, für diese Behauptung und für diese Vorwürfe Beweise vorzulegen.
Herr Lehning nochmal, hat sich erledigt. Dann dazu. Herr Ratsch.
Herr Fischer, Sie hatten ja in der vergangenen Woche nochmal dringlich aufgerufen, alle Deutschen aus dem Libanon auszureisen, solange das noch geht. Haben Sie Erkenntnisse, ob das der Aufruf irgendwie angekommen ist, ob da eine Bewegung stattgefunden hat?
Ich glaube, der Aufruf ist angekommen, weil wir auch diejenigen, die auf unserer Elefantliste registriert sind, alle haben anrufen lassen, durchtelefoniert haben und zur sofortigen Ausreise aufgerufen haben. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zahlen derjenigen, die sich auf unserer Krisenvorsorgeliste registriert haben, weiter in die Höhe gegangen sind. Ich hatte ja letzte Woche hier davon gesprochen, dass wir 1300 Personen haben, die sich auf der Elefantliste, auf der Krisenvorsorgeliste Libanon haben registrieren lassen und angeben, dass sie im Land sind. Mittlerweile sind wir bei 2100 Personen. Wir gehen davon aus, dass eine Reihe ausgereist sind, aber gleichzeitig gehen wir auch davon aus, dass eine Reihe von Personen, die sich bislang nicht registriert haben, jetzt zumindest registriert haben, um auch direkt über unsere Botschaft und unsere Krisenvorsorgemechanismen informiert werden zu können.
Eine kurze Nachfrage. Haben Sie eine Schätzung, eine Größenordnung über die Liste hinaus, wie viele Deutsche sich ungefähr im Land befinden könnten?
Ich werde hier nicht mit Zahlen hantieren. Wir gehen davon aus, wir kennen diese 2100 Personen, die sich bei uns registriert haben. Das sind diejenigen, die wir über unsere Krisenmechanismen und Kommunikationsmittel erreichen können. Gleichzeitig ist es so, dass es immer eine gewisse Anzahl von Landsleuten gibt, die sich nicht registrieren lassen. Wir glauben aber, dass die Zahl derjenigen, die nicht registriert sind, sich hat reduzieren lassen in der letzten Woche. Also das sieht man ja auch an dem Anstieg der Zahlen derjenigen, die sich jetzt eingetragen haben in die Krisenvorsorgeliste.
Herr Jessen?
Ich möchte nochmal auf die israelischen Erklärungen und Rechtfertigungen für die Angriffe zurückkommen. Herr Fischer, es macht Ihnen erkennbar wenig Freude, immer wieder dieselben Antworten hier zu geben. Es macht auch wenig Freude, immer wieder dieselben Fragen stellen zu müssen. In der vergangenen Woche hat in einem Telefonat US-Präsident Biden zu Premierminister Netanyahu gesagt, stop bullshitting me, auf Deutsch, hör auf mich zu verarschen. Größer kann man doch nicht zum Ausdruck oder stärker kann man nicht zum Ausdruck bringen, dass man die Position des Gegenübers für nicht mehr glaubwürdig hält. Worauf stützt sich die Bundesregierung, die ja immer noch israelischen Angaben, Regierungsangaben, doch offenbar vertraut und an sie glaubt?
Also sozusagen Details aus Gesprächen des amerikanischen Präsidenten mit dem israelischen Ministerpräsidenten sind mir nicht bekannt. Von daher kann ich die von Ihnen benutzte Wortwahl, also ist mir einfach unbekannt. Was ich aber zum Beispiel sagen kann, und das habe ich auch schon letzten Mittwoch hier gesagt, ist, dass die schwierigen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas durch die Tötung des politischen Führers der Hamas sicherlich nicht einfacher geworden sind, dass das nicht hilfreich war. Und dass wir gerade deshalb in dieser wirklich schwierigen Lage weiter alles versuchen müssen, um zu einem Geiselabkommen und einem humanitären Waffenstillstand in Gaza zu kommen. Die Region darf einfach nicht in einen grenzenlosen Konflikt abgleiten. Und dazu nutzen wir die Kontakte, die wir haben. Und ja, wir haben Kontakte zur israelischen Regierung, die wir in diesem Sinne nutzen und in denen wir eindringlich darauf hinwirken, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Und genauso nutzen wir unsere Kontakte in die Region. Ich erwähnte vorhin das Gespräch mit dem jordanischen Außenminister, bevor dieser in den Iran aufgebrochen ist. Ich glaube, wir signalisieren auch in diese Richtung, dass die Eskalation und Mäßigung das Gebot der Stunde ist. Und wir wirken natürlich auch auf die libanesische Regierung ein, dass die ihre Verantwortung gegenüber der Hisbollah wahrnimmt und die Hisbollah zur Mäßigung anhält. Weil wir stehen wirklich in diesen Stunden vor der Frage, ob die Dinge weiter eskalieren oder ob wir einen Ausstieg aus der Eskalationsspirale finden. Und wir glauben, dass das noch möglich ist und darauf arbeiten wir hin. Ob das gelingt, ist eine andere Frage.
Zusatz. Nachfrage. Das Bullshit-Wording, ich gehe mal davon aus, dass es bei Ihnen dann eben doch als Berichterstattung zumindest bekannt ist, fiel, als Netanyahu gegenüber US-Präsident Biden versicherte, er werde den Prozess Waffenstillstand gegen Geiselfreigabe forcieren. Und da sagte Biden eben, hör auf mich zu verarschen. Hat die Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse darüber oder Einwirkungsmöglichkeiten, einen solchen Prozess selbst zu forcieren?
Ja, geht es jetzt um das Voranbringen des Biden-Plans?
Ja.
Naja, wir sind natürlich mit, also Sie haben ja gesehen, die G7 haben am Wochenende sich zusammengeschaltet. Wir unterstützen die Verhandlungskanäle, die es gibt. Wir wirken auf die Verhandler ein, wir wirken auf die Konfliktparteien ein und tun das, was notwendig ist und was hilfreich sein kann, um in der Frage der Vereinbarung eines humanitären Waffenstillstands und der Geiselfreilassung voranzukommen. Und dass es dafür höchste Zeit ist, wissen wir. Und wenn es notwendig ist, wählen wir auch robustere Formen der Ansprache in unseren Gesprächen.
Dann würde ich aber gerne zum Schluss kommen, Frau Jeckels und Herr Jung nochmal. Dann verlassen wir dieses Thema. Frau Jeckels?
Sie wiederholen das ständig. Sie sollen, Sie müssen, wir fordern, wir sprechen mit Ihnen. Und es ist aber klar, das kommt nicht wirklich an. Israel hält sich nicht an diese Forderungen der deutschen Seite. Irgendwann nach so vielen Monaten macht sich doch die Frage auf, welche Konsequenzen zieht man und wann sagt man, man distanziert sich ein Stück weit von einer Regierung, die sich an diese dringlichen Forderungen der Bundesregierung in keinster Weise hält und immer wieder mit Füßen tritt.
Ich glaube, die Staatsräson, von der wir immer sprechen, betrifft den Staat Israel und seine Bevölkerung und nicht die Regierung. Und das, was ich vorhin sagte zu dem robusten Austausch, bezieht sich ausdrücklich auch auf die israelische Regierung.
Verstehe ich das jetzt richtig? Also es kann zwar natürlich die Solidarität mit der israelischen Bevölkerung, da gibt es keinen Rücken, aber es kann eine Veränderung geben in der Beziehung Deutschlands zu der aktuellen israelischen Regierung.
Naja, wenn Sie verfolgt haben, wie ich mich wie wir auf die Stürmung dieses Militärgefängnisses reagiert haben, an dem ein Kabinettsmitglied beteiligt war der israelischen Seite und dass wir das verurteilt haben. Und das ist sozusagen, dass wir immer wieder hier auch auf die Verantwortung der israelischen Regierung für die Situation im Westjordanland beispielsweise hingewiesen haben. Dann wissen Sie schon sehr genau, wo wir stehen. Wir nehmen ja auch wahr, dass es in der israelischen Öffentlichkeit, in der israelischen Politik unterschiedliche Ansichten über den Kurs des Landes gibt.
Herr Jung?
Nur zwei Lernfragen. Zum einen, wie viel der verbliebenen Geiseln in Gaza sind Ihrer Erkenntnis nach noch Deutsche und haben einen deutschen Pass?
Da muss ich einen Moment nachschauen.
Und weil Sie gerade auf die Frage von Herrn Tufik Nian noch die menschlichen Schutzschilder, also diese Praxis im Krieg angesprochen haben, ist Ihrer Erkenntnis nach nur eine Seite, also macht das nur eine Seite oder haben Sie Erkenntnisse, dass beide Seiten diese menschlichen Schutzschilder nutzen?
Ich habe jetzt keine Erkenntnisse darüber, dass Israel menschliche Schutzschilde nutzt.
Diese UN-Berichte kennen Sie nicht?
Ich sage Ihnen, ich habe Ihnen gesagt, was ich dazu sagen habe. Und die Praxis der Nutzung menschlicher Schutzschilde ist unakzeptabel. Und das wissen wir beide.
Aber dass die UN darüber berichtet hat, dass Israel es auch nutzt in Gaza und der Westbank, kennen Sie nicht?
Der Bericht ist mir nicht bekannt.
Hatten Sie jetzt noch?
Ich glaube, es gab noch die Frage nach dem, wie viele Geiseln. Ich glaube, das müsste ich nachliefern.
Okay. Dann wechseln wir das Thema, Herr Dietjen.
Ja, auch Außenpolitik. Frage an Herrn Fischer. Und das Thema ist Westsahara. Die französische Regierung hat ja letzte Woche ihre Position da sehr grundlegend geändert und faktisch Marokko mit seinen Plänen für die Westsahara freie Hand gegeben, wenn man das so zusammenfassen kann. Meine Frage ist, ob und welche Rolle das bei den Gesprächen der Außenministerin in Paris eine Rolle spielte. Ich weiß nicht, korrigieren Sie mich, wenn ich da was übersehen habe an öffentlichen Äußerungen. Und wie sich die Bundesregierung dazu im Lichte des Völkerrechts verhält, dass ja nach wie vor eine Selbstbestimmung der Sahrawi-Bevölkerung über ihre nationale Zugehörigkeit vorsieht. Das müsste eigentlich, wie sehen Sie das, mit den Plänen Marokkos unvereinbar sein.
Also wir haben die Entscheidung Frankreichs zur Kenntnis genommen. Wir verfolgen die Entwicklung natürlich sehr Aufmerksamkeit. Die Rechtsauffassung der Bundesregierung, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen ist, dass der Status der Westsahara ungeklärt ist. Diesen abschließend zu definieren, ist Gegenstand eines Verhandlungsprozesses unter Ägide der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen führen die Westsahara weiterhin auf der Liste der Gebiete ohne Selbstregierung. Und die Bundesregierung unterstützt alle Bemühungen der Vereinten Nationen auf der Basis der einschlägigen Resolution des Sicherheitsrats zu einer gerechten, praktikablen, dauerhaften und für alle Seiten akzeptablen Lösung des Konflikts zu gelangen.
Können Sie was dazu sagen, ob das bei den Gesprächen der Außenministerin in Paris eine Rolle gespielt hat? Das ist ja doch eine wesentliche Änderung, die Frankreich da in seinem Kurs vorgenommen hat, die auch eine internationale und europäische Dimension wahrscheinlich hat.
Wie schon gesagt, wir äußern uns nicht zu dem vertraulichen Inhalt bilateraler Gespräche, aber ich kann sozusagen im Groben sagen, dass die eine Gesamtregion des Nahen und Mittleren Ostens natürlich eine zentrale Rolle in dem Gespräch gespielt hat.
Herr Jung?
Hat die Bundesregierung dann im Vorfeld von dieser Kursänderung, also völkerrechtlichen Kursänderung, Kenntnis bekommen aus Paris? Also dass jetzt die Billigung für das koloniale Recht des Stärkeren gelten soll?
Wie gesagt, wir haben die Entscheidung Frankreichs zur Kenntnis genommen.
Ja, das war eigentlich die Frage.
Das war meine Antwort.
Hat die Bundesregierung im Vorfeld, vor dem Umschwenken, davon Kenntnis bekommen, wurde sie darum informiert?
Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben.
Herr Büchner?
Ich schließe mich dem Sprecher des RAA.
Neues Thema, Herr Walker.
Ich habe eine Frage ans BMG.
Herr Haberland, ich habe den Minister am Wochenende so verstanden, als sehe er sich nicht zuständig für die Beschleunigung der Anerkennung der Approbationen von Ärzten aus dem Ausland. Der Bundesrat sieht das anders. Was genau prüft denn jetzt noch der Minister aus dem Entschließungsantrag der Länder von Ende Juni und welche Position genau vertritt er mit Blick auf die Approbation?
Ich glaube, Sie stützen sich auf den Bericht in der Welt. Da kann ich so viel sagen, also für die Erteilung von Berufserlaubnissen durch die Länder an ukrainische Ärzte und Ärzte mit abgeschlossener Ausbildung ist keine Rechtsänderung durch den Bund notwendig. Andererseits prüft der Bund aktuell eine Rechtsänderung, die die Fortsetzung nicht abgeschlossener ukrainischer ärztlicher Ausbildung in Deutschland ermöglichen soll. Eine entsprechende Änderung der Approbationsordnung für Ärzte wird im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung der Bundesärzteordnung derzeit vorbereitet. Das ist der derzeitige Status quo und der Minister hat sich ja auch am Wochenende dazu auf X geäußert.
Nachfrage, die Länder sehen das aber anders und meinen, der Bund möge die Regel, die Kenntnisprüfung als Regelfall einführen bei der Anerkennung der bereits approbierten Ärzte, also in ihrem Heimatland approbierten Ärzte. Heißt das, dass er das grundsätzlich anders vertritt, dass er für die, die das Examen schon abgelegt haben, keinerlei Beschleunigungsmöglichkeiten sieht und auch keinerlei Anlass, das Recht zu ändern, anders als die Länder das sehen?
Ich kann noch ergänzen, im Rahmen der Änderung der BRO, mit der unter anderem der partielle Berufszugang für Ärztinnen und Ärzte umgesetzt werden soll, sollen auch verschiedene Erleichterungen bei der Anerkennung von ärztlichen Qualifikationen aus Drittstaaten geregelt werden. Die Entschließung des Bundesrates, auf die Sie ja auch abzielen, wird dabei in den Blick genommen. Aber weiteres kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Weitere Fragen dazu? Frau Huber?
Trotzdem da nochmal die Nachfrage, warum sehen Sie es nicht nötig, sozusagen bei den schon approbierten ukrainischen Ärzten da nochmal Vereinfachungen zu machen? Sie haben nur gesagt, Sie sehen es nicht nötig. Können Sie das nochmal ausführen, warum nicht?
Ich habe meinen Ausführungen gerade nichts hinzuzufügen, auch keine Wertung, sondern das ist die Haltung des BMG.
Nachfrage, es liegt ja auch an den Bundesländern, die Verfahren durchzuführen. Wie bewerten Sie als Gesundheitsministerium da die Arbeit? Läuft das aus Ihrer Sicht schnell genug? Müsste da mehr Personal eingestellt werden?
Wir werden hier an dieser Stelle die Arbeit der Länder nicht beurteilen.
Herr Walker nochmal.
Können Sie sagen, was aus Ihrer Sicht für oder gegen die Kenntnisprüfung spricht?
Das müsste ich Ihnen nachreichen, das habe ich jetzt hier ad hoc nicht auf der Platte.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Becker, neues Thema.
Eine Frage ans BMI, dort ist auch der Sport angesiedelt. Wir haben ja die Olympischen Spiele im Augenblick und die Medaillenaussichten der Deutschen sind im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahren bei Olympia kontinuierlich bergab gegangen. Auch in diesem Jahr ist ein eher negativer Trend zu sehen. Wir liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig gibt es seit Anfang März ein Sportfördergesetz, was das Bundesinnenministerium vorgelegt hat, was aber auch stark kritisiert worden ist vom Deutschen Olympischen Sportbund und auch von den Athleten. Wie ist da der Stand der Dinge und wo sehen Sie die Schwächen des deutschen Sports in der Organisation im Vergleich zu anderen Ländern beispielsweise? Wir sehen das kleine Holland zum Beispiel oder auch Australien flächenmäßig groß, aber einwohnermäßig viel, viel kleiner als Deutschland, die wesentlich erfolgreicher auch sind.
Ja, also die Olympischen Spiele laufen noch. Gerade heute Vormittag gab es wieder ein erfolgreiches Abschneiden im Bereich des Triathlons. Und jetzt sollten wir erstmal abwarten, wie die Olympischen Spiele sich weiterentwickeln. Die Sportministerin drückt allen Athletinnen und Athleten die Daumen.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zum Schluss, aber wenn ich mir angucke, wir haben im Augenblick 13 Medaillen, wir hatten 44 Medaillen in Tokio noch vor 3 Jahren und es ist kontinuierlich bergab gegangen, also seit 2, 3 Jahrzehnten schon. Wo sind die Schwächen des deutschen Sports?
Ja, ich wiederhole das nochmal. Lassen Sie uns abwarten bis zum Abschluss der Olympischen Spiele in Paris.
Weitere Fragen zum Thema Sport? Dann Frau Hube.
Zum anderen Thema, Vorstoß von Jizzerei am Wochenende, die Nationalität bei Verdächtigen, bei Polizeimeldungen immer zu nennen. Ist ja auch vor allem Thema der Bundesländer, aber Frage ans Bundesinnenministerium. Könnten Sie sich da auch eine bundeseinheitliche Regelung vorstellen? Inwiefern halten Sie die für nötig oder eben auch nicht nötig?
Ja, Sie haben es schon gesagt, inwiefern die Polizei in Pressemitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen nennt, obliegt der Entscheidung der Länder. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, dass die Bundespolizei es so handhabt, dass sofern die Identität beschuldigter oder betroffener Personen zweifelsfrei feststeht, steht die Nennung der Staatsangehörigkeit im Interesse der Öffentlichkeit. Dies ist bei der Bundespolizei grundsätzlich der Fall. Die Staatsangehörigkeit gehört zum Sachverhalt. Aufgrund der Internationalität der Personen, die durch den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, also Grenzen, Bahnhöfe, Flughäfen, reisen oder sich dort aufhalten, betrifft dies sowohl die Beschuldigten als auch die Geschädigten.
Nachfrage, also verstehe ich es richtig, die Bundespolizei macht es dann in den meisten Fällen schon, weil es bei denen relevant sind. Andere Frage, halten Sie es aber trotzdem nötig, das bundeseinheitlich zum Lösen und nicht jedes Bundesland es einzeln machen zu lassen, dass man da eine stringente einfach Art hat?
Ja, also die Berichterstattung über die Arbeit der jeweiligen Polizeien der Länder obliegt den Ländern selbst.
Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste auf alle Fälle noch mal Herrn Tofik Nier mit einem neuen Thema, ne?
Herr Fischer, in England finden seit Tagen antimuslimische Krawalle statt. Die Situation hat sich noch mal am Wochenende eskaliert. Da hätte ich wieder eine Stellungnahme dazu.
Also zunächst lasse ich einmal sagen, dass unser Beileid den Angehörigen der Menschen gilt, die bei dem Angriff in Southport ums Leben gekommen sind. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Dieses grausame Verbrechen macht uns tief betroffen. Es ist wichtig, die Hintergründe und Motive der Tat aufzuklären. Der mutmaßliche Täter wurde ja bereits einem Richter vorgeführt. Nun ist da die Justiz am Zug. Klar ist, die friedliche Ausübung des Demonstrationsrechts und der freien Meinungsäußerung sind elementare Grundrechte. Aber die gewaltsamen Ausschreitungen, die gewaltsamen ausländerfeindlichen Ausschreitungen, die wir in Großbritannien beobachtet haben, verurteilen wir scharf. Alle diese Gewaltakte werden, wie der britische Premierminister Starmer es angekündigt hat, untersucht und nach seiner Ankündigung vor Gericht gebracht. Aber gleichzeitig, auch das lassen Sie mich sagen, sehen wir viele Solidarität mit Geflüchteten im Vereinigten Königreich. Es gibt eine starke britische Zivilgesellschaft, die sich für Geflüchtete einsetzt und sie schützt. Umso empörender sind die Ausschreitungen, die wir in den letzten Tagen beobachtet haben.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann, Frau Kollegin, neues Thema.
Genau, Valerie Höhner, SZ Dossier. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Haufe. Das IFO hat die Exporterwartung der Autoindustrie noch mal nach unten korrigiert. Das Geschäftsklima ist weiter gesunken in der Autoindustrie. Wie beurteilen Sie die Lage der Autoindustrie in Deutschland und welche Auswirkungen hat das möglicherweise auch auf Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr?
Also der Minister hat sich ja vor kurzem erst zur Lage der Automobilbranche geäußert, hat da entsprechend Klarheit eingefordert. Das hat er eher in den politischen Raum gesagt und gemeint, hinsichtlich eben dem starken Fokus auf die Elektromobilität. Klare Rahmenbedingungen, die die Europäische Union und natürlich ihre Mitgliedstaaten geschaffen haben für die Automobilindustrie, diese bestehen und die sollen weiter bestehen, damit da eben für die Autobranche klar ist, in welche Richtung es geht. Und das bestätigen ja auch die Autokonzerne ganz entsprechend, dass sie ihre Umstellung auf die Elektromobilität weiter vollziehen. Diese unterstützen wir auch. Wir haben ja extra auch Gelder bereitgestellt in den letzten Jahren, um diesen Transferprozess, diesen Transformationsprozess zu beschleunigen, zu stabilisieren, anzureizen. Und ich glaube, die Automobilbranche hat sich ja selber auch am Wochenende geäußert, der starke Fokus auf den Netzausbau, den Ausbau der Ladesäulen, das ist genau auch das, was gerade unser Haus auch sehr stark angeht. Der Netzausbau hat sich in den letzten, hat sich seit 2021 mittlerweile verfünffacht. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, um das Ladesäulennetz auch auszubauen. Wir wissen hier darum, dass hier wesentlich mehr noch getan werden muss. Das ist klar in der Bundesregierung. Entsprechend ist zum Beispiel auch gerade die Ladesäulenverordnung noch einmal erleichtert worden, damit hier das Hochfahren von Ladesäulenpunkten, auch von Schnellladesäulenpunkten, auch von Ladesäulenpunkten, die sich für den Schwerlastverkehr eignen, nach oben gefahren wird. Also diese Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, die haben wir klar hier auch auf dem Tableau. Da gibt es von uns kein Zweifel. Was Sie jetzt hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung angesprochen haben, wir geben ja in klaren Abständen Daten heraus, wie sich die Konjunktur entwickelt. Und darauf würde ich auch verweisen. Ich gebe jetzt hier keine neue Prognose ab, sondern wir äußern uns ja demnächst wieder zu Prognosen. Und dabei bleibt es auch. Und das ist klar, dass natürlich der Automobil Deutschland als ein, wir alles dafür tun, damit Deutschland eben ein starker Automobilstandort bleibt. Und der aktuelle Veränderungsprozess, der dort in der Branche steht, auch entsprechend von uns stark unterstützt wird.
Danke. Nachfrage ans BMDV. Sieht das BMDV diesen Fokus auf die Elektromobilität genauso in der Prioritätensitzung wie das BMWK?
Für uns ist es wichtig, dass wir klimafreundliche Fahrzeuge auf die Straße bekommen. Und da haben wir natürlich den technologieoffenen Ansatz. Aber ergänzend zu dem, was mein Kollege Haufe sagt, ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt, die Ladeinfrastruktur in Deutschland aufzubauen. Das treiben wir bundesweit mit dem Deutschlandnetz voran, um die weißen Flecken auf der Ladelandkarte mit ultraschneller Ladeinfrastruktur zu schließen. Dafür schaffen wir 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos, die einmal in den Regionen, in den Städten, aber auch an unbewirtschafteten Rastanlagen entstehen. Auch private Unternehmen bauen diese mehr als 1.000 Standorte des Deutschlandnetzes in unserem Auftrag aus. Hier geht nach und nach jetzt die ersten Schnellladeparks, auch sehr modernen Ladeparks der Zukunft jetzt auf, mit 24/7-Zugang, sehr hoher Ladeleistung, CCS-Stecker, attraktiven Standorten, die barrierefrei sind, auch vor Ort mit Nutzerkomfort ist. Also da ist ein großer Boost in die Richtung. Was mein Kollege auch gesagt hat, ein wichtiger Punkt war halt auch, die Netzanschlussthematik anzugehen. Auch mit Blick auf das LKW-Schnellladenetz gab es ja da auch gemeinschaftlich auch ein Treffen, um genau diese Thematik voranzubringen. Weil ich denke, es ein wichtiger Teil davon ist, um es attraktiv zu machen, E-Autos zu fahren, natürlich ein Schnellladenetz zu haben. Bundesweit.
Herr Jung, hatten Sie sich gemeldet dazu?
Ja, apropos Attraktivität, Herr Haufe, es ist immer noch so, dass weit mehr Verbrenner verkauft werden als E-Autos in diesem Land, dass Verbrenner deutlich billiger sind als E-Autos. Ist das nicht das Kernproblem aus Ihrer Sicht? Also meine, die Regierung könnte ja was machen, so dass jedes E-Auto immer billiger ist als ein Verbrenner.
Ja, das haben wir ja getan. Wir haben ja eine E-Auto-Förderung aufgesetzt, die auch immer klar auch ein Enddatum hatte. Das Enddatum ist nicht plötzlich aus dem Hut gezaubert worden, sondern das Enddatum war klar, wann die E-Auto-Förderung endet. Viele Unternehmen haben auch diese E-Auto-Förderung ja auch im Nachgang weitergegeben. Sie sprechen es richtig an. Ja, es gibt da ein Problem, was Deutschland betrifft, den Absatz in Deutschland von Elektroautomobilen, speziell auch eben für Fahrzeuge im unteren und mittleren Segment. Die deutsche Automobilbranche hat sich da bisher anders aufgestellt. Schauen Sie sich die Äußerungen aus der Automobilbranche an. Die wissen selbst um das Problem, müssen da selber auch darauf reagieren. Trotzdem sehen wir ja europaweit und auch global einen sehr klaren Trend. Und dieser Trend heißt, es wird umgestellt auf den elektrischen Antrieb in der Automobilbranche global und weltweit. Wir sind in einer speziellen Situation hier, ganz klar. Und da guckt man natürlich auch auf Deutschland, weil es ein ganz wichtiger Automobilstandort ist. Aber weltweit ist der Trend sehr eindeutig.
So Strafen oder irgendwie sowas, dass Verbrenner immer teurer sind als E-Autos, das kommt Ihnen nicht in den Sinn, oder das Streichen von fossilen Subventionen, also die Subventionen für Verbrenner in Deutschland sind ja immer noch weit höher als für E-Autos?
Also wir haben ja gerade mit der Wachstumsinitiative einen neuen Anreiz gesetzt. Das heißt, dass die Elektroautos hier steuerlich besser gestellt werden. Dieser Vorschlag wird jetzt ja auch ausgearbeitet werden. Und wir haben in der Europäischen Union klar die Regelung, dass ab 2035 eben keine nur noch Elektroautos zugelassen werden können. Das ist, glaube ich, eine sehr klare Vorgabe, die ihre Wirkung schon längst entfaltet. Und das ist die große Maßgabe. Ab 2035 können keine Autos, die eben CO2 ausstoßen, noch zugelassen werden. Das ist eine ganz klare Marktorientierung.
Neues Thema, Frau Kollegin.
Ja, vielen Dank. Frage an die Bundesregierung. Hat Russland von Deutschland irgendwelche Garantien verlangt mit Blick auf den Gefangenenaustausch, speziell wenn es darum geht, dass Oppositionelle nach dem Tausch nicht zurück nach Russland kehren?
Über die Details der Gespräche, die zu dem Gefangenenaustausch geführt haben, geben wir hier keine Auskunft.
Okay. Nachfrage, war die Bundesregierung sich davon bewusst, dass manche Oppositionelle, so wie Ilya Yashin, kein Teil des Tausches sein wollten und dass sie das im Vorfeld auch gesagt haben und jetzt wieder gesagt haben? Und wie ist die Entscheidung oder der Fakt, dass Yashin jetzt in Deutschland ist und nicht im russischen Gefängnis zu bewerten oder zu verstehen auch?
Möchte ich nicht bewerten.
Und erklären vielleicht?
Nein, ich habe dazu heute nichts zu sagen.
Herr Dietjen?
Ja, meine Frage bezieht sich auch auf den Gefangenenaustausch und das BMJ, Frau Dr. Fuchs. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie das rechtlich genau konstruiert worden ist mit diesem Paragraphen 456a StPO. Wenn ich den richtig verstehe, hat er ja verschiedene Tatbestände. Einmal die Auslieferung an einen ausländischen Staat wegen einer anderen Tat. Das war ja hier wahrscheinlich nicht der Fall. Bleibt dann Zurückschiebung, Abschiebung oder Zurückweisung. Das Klar. interessiert mich, wie das da subsumiert wurde. Und auch die Frage, ob man da technisch dann nicht noch eine andere Weisung an eine Ausländerbehörde zum Beispiel brauchte, um eine Abschiebung oder Zurückweisung zu ermöglichen.
Ja, vielen Dank, Herr Dietl. Das kann ich in der Tat gerne tun. Es ist so, dass hier der Tatbestand der vorherigen Ausweisung eben erfüllt wurde. Und zwar hat die Stadt Straubing am 7. Juni 24 eine bestandskräftige Ausweisungsverfügung erlassen. Und die ist dann daraufhin auch vollstreckt worden.
Am 7. Juli?
Am 7. Juni 2024.
Ist das auch schon dann mit Blick auf einen möglichen Austausch erfolgt? Oder ist das normal, dass Straftäter, wenn die 3 Jahre dass da Ausländerbehörden dann Abschiebeanordnungen erlassen?
Ob das normal ist, dazu möchte ich mich hier nicht einlassen. Ich habe Ihre Frage beantwortet, warum und auf welcher Grundlage oder auf welcher Tatbestandsalternative des 456a die Ausweisung hier, also welche davon erfüllt worden ist.
Können Sie sagen, ob das dann eine autonome Entscheidung der Behörde in Straubing war oder ob da auch eine Weisung erfolgt ist? Vielleicht ist dafür dann auch das BMI zuständig.
Also ich kann da leider nichts zu sagen, falls die Kollegin vom BMI was zu ergänzen hat.
Keine Ergänzung.
Herr Jessen? Ja, darauf bezog sich auch meine angemeldete Frage. Frau Dr. Fuchs, es ist doch so, dass der 456a, nachdem die Ausweiseverfügung oder Abschiebungsverfügung seitens der lokalen Ausländerbehörde erteilt worden ist, dann zur Exekution wieder beim Generalbundesanwalt landete, weil der die Anklagebehörde gewesen war. Warum, das ist die erste Frage, der Generalbundesanwalt wollte aber von sich aus nicht diese Ausweisung verfügen, sondern er hat sich von Ihnen, vom BMJ, anweisen lassen. Was war das überwiegende Rechtsgut, das das BMJ dazu bewogen hat, den Generalbundesanwalt anzuweisen, dass er Krasikow ausweisen soll?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da hat sich der Bundesjustizminister letzte Woche auch schon hinreichend zu geäußert. Ich kann das gerne noch mal vorlegen, dass Sie eben gewichtige Interessen an der Vollstreckung der Strafe zurücktreten müssen, weil hier gewichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland auch außen- und sicherheitspolitisch im Raum stand und natürlich auch humanitäre Gründe, diese Menschen, die jetzt im Gefangenenaustausch wieder zurückgekommen sind, eben in Freiheit zu sehen. Da kann ich noch mal auf die Aussagen des Ministers verweisen und da würde ich es auch gerne bei belassen.
Eine inhaltlich gleichlautende Anfrage der US-amerikanischen Administration im Jahr 2022 auf eine Frei- oder auf eine Entlassung Krasikows im Austausch gegen eine US-Amerikanerin, die in Russland inhaftiert ist, war von der Bundesregierung damals noch abgelehnt worden. Es ist leider nicht explizit ausgeführt worden, warum jetzt anders entschieden wurde. Ich möchte aber auf den tatsächlich darf eigentlich nur abgeschoben werden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Reststrafe dann in dem Zielland der Abschiebung verbüßt wird. Das war bei Krasikow erkennbar nicht der Fall, auch vorher nicht der Fall. Deswegen nochmal, was war explizit das höhere juristische Gut, dass diese Abschiebung dann gegen die eigentlich notwendige Rechtsgrundlage zur Folge hatte?
Wie gesagt, ich verweise gerne nochmal darauf, was der Bundesjustizminister gesagt hat. Ich sage es hier nochmal explizit, dass die Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik Deutschland und deren außen- und sicherheitspolitische Interessen auf der einen Seite und die öffentlichen humanitären Interessen an der Freiheit dieser Personen, das ohne Frage weiterhin bestehende Vollstreckungsinteresse überwogen haben.
Herr Jung, dann verlassen wir das Thema.
War das bisher die einzige Weisung, die der Minister dem Generalbundesanwalt erteilt hat in dieser Amtszeit?
In der Tat gibt es für diese Weisung in dieser Form keine Präzedenzfälle.
Also es ist auch die erste Weisung von Herrn Buschmann an den Generalbundesanwalt gewesen.
Frau Kollegin nochmal.
Ja, danke. Ich würde doch gerne nochmal nachfragen, ob es der Bundesregierung bekannt war, dass Herr Yashin nicht Teil eines Gefangenenaustausches sein wollte.
An mich? Ich habe Ihnen dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Ich kommentiere das nicht.
Jemand sonst dazu beizutragen? So, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Ratsch, dann nochmal.
Herr Büchner, hat denn dieser Austausch irgendwas verändert aus Sicht der Bundesregierung mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine? Also gibt es vielleicht eine neue Basis für Gespräche, neue Kanäle oder irgendwas?
Das wäre ja sehr auch im Bereich des Spekulativen. Ich glaube, unsere Haltung zu diesem völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist völlig klar. Wir können einfach hier in jeder einzelnen REC-PK wiederholen, dass es einen einfachen Weg gäbe, diesen Krieg zu beenden. Russland muss seine Truppen zurückziehen und diesen Krieg beenden. Dann ist auch eine, dann sind auch Gespräche über eine friedliche und sichere Zukunft für die Ukraine möglich. Und darauf arbeiten wir weiterhin.
Dann darf ich noch einen Punkt ergänzen?
Aber bitte.
Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass ich einen Teil der Frage von Herrn Jessen nicht beantwortet habe. Nein, es ist nicht so, dass bei einer Berufung aus den 456a StBO Russland sich dazu verpflichten muss, die Strafe dort weiter zu vollziehen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt.
Herr Jessen, dann doch nochmal dazu eine Frage.
Ja, ich hatte auch nicht danach gefragt, ob Russland sich verpflichten müsste. Natürlich nicht. Aber die rechtslogisch ist es doch so, dass eine Abschiebung nur erfolgen kann, wenn man davon ausgehen kann, dass damit keine einfache Freilassung verbunden ist, sondern dass die Strafe dann an anderem Ort verbüßt werden kann. Also keine Verpflichtung Russlands. Aber die Erwartung der deutschen Rechtsbehörden, sonst macht eine solche Abschiebung doch gar keinen Sinn.
Davon muss nicht ausgegangen werden. Das ist rechtlich nicht so, das kann ich nicht bestätigen.
Dann neues Thema, Herr Kollege ganz hinten.
Ja, danke, André Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika. Eine Frage zum Thema Venezuela an Herrn Büchner oder Herrn Fischer. Gestern wurde eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, eine Gruppe EU-Staaten. Die Frage ist, wie ist diese Gruppierung und diese Gruppe zustande gekommen, beziehungsweise wollten sich andere Staaten dran nicht anschließen?
Ich kann Ihnen nur sozusagen hier nochmal den Fakt schildern. Die Bundesregierung ist sehr besorgt über die derzeitige Situation in Venezuela und hierzu hat die Bundesregierung am 3.8. Gemeinsam mit ihren Partnern aus Italien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Polen und Portugal eine Erklärung abgegeben. Gemeinsam mit ihren Partnern hat die Bundesregierung die venezuelischen Behörden dazu aufgerufen, das Recht der Bürgerinnen und Bürger Venezuelas auf friedliche Demonstrationen zu respektieren.
Vielleicht kann ich ergänzen, gestern Abend haben die EU-Außenministerin und EU-Außenminister ebenfalls in einer gemeinsamen Erklärung der 27 ihre Sorge über die Entwicklung in Venezuela zum Ausdruck gebracht und ebenso wie die Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, Transparenz über die Wahlen herzustellen und glaubhafte und dazu es zu ermöglichen, dass die Wahlergebnisse glaubhaft und detailliert überprüft werden können. Und dazu aufgerufen, die Wahlprotokolle, die offiziellen Wahlprotokolle aus den einzelnen Wahllokalen zu veröffentlichen, damit diese unabhängig überprüft werden können. Denn sonst können die Wahlergebnisse nicht anerkannt werden. Und jede weitere Verzögerung der Veröffentlichung, so die Außenministerinnen und Außenminister der EU, werfen nur mehr Zweifel bezüglich der Glaubwürdigkeit der offiziellen Ergebnisse auf. Und Sie wissen, die Opposition hat ihrerseits Kopien der Wahlprotokolle veröffentlicht, die auf eine deutliche Stimmenmehrheit für den Oppositionskandidaten hindeuten.
Noch eine Nachfrage, vielen Dank. Wenn die offiziellen Protokolle nicht veröffentlicht werden, wie auch es zu erwarten ist, gilt für Deutschland auch Edmundo González als Wahlgewinner?
Wir arbeiten darauf hin, dass die, und wir fordern ein, genauso wie die Menschen in Venezuela, dass die Wahlprotokolle jedes einzelnen Wahllokals veröffentlicht werden, damit wir auf der Grundlage, damit die venezuelanische Bevölkerung auf der Grundlage darüber entscheiden kann, wer die Wahlen denn gewonnen hat und wer nicht. Wir fordern Transparenz und wir fordern natürlich auch ein Ende der Repression gegen Demonstrierende, die die Wahlergebnisse anzweifeln.
Herr Jung.
Die Intransparenz des Regimes ist das eine. Es gibt aber auch aus mittelamerikanischen, südamerikanischen Staaten die Kritik jetzt an die US-Seite, dass die US-Seite wieder einen Coup versucht, wie 2019. Das hat ja John Bolton auch öffentlich damals im Amt gesagt, als er für Trump gearbeitet hat. Sehen Sie jetzt Gemeinsamkeiten zu der Wahl letztes Mal?
Was wir sehen, ist, dass es eine Wahl gegeben hat, an der viele Kandidatinnen und Kandidaten, die teilnehmen wollten, nicht teilnehmen durften. Am Ende ist es einem Oppositionskandidaten gelungen, sich für die Wahlen zu registrieren. Die Wahlen haben stattgefunden und jetzt werden die Wahlprotokolle nicht veröffentlicht. Und deshalb unsere Forderung nach Transparenz. Und ich kann darin nur das Bemühen erkennen, den venezuelanischen Weg in Richtung Demokratie zu unterstützen und zu stärken.
Naja, ich hatte jetzt insbesondere auf das Verhalten der US-Seite verwiesen. Wie gesagt, vor 5 Jahren hat Trump da versucht, einen Coup zu gestalten, jetzt unabhängig von dem, wie das Regime sich verhält. Jetzt kommen ja die Aufforderung wieder von mittelamerikanischen, südamerikanischen Staaten, dass die USA das jetzt wieder probieren. Sehen Sie das?
Welche Staaten meinen Sie?
Honduras hat das zum Beispiel gestern gerade gesagt und auch die Brasilianer, die Kolumbien und Mexiko haben da andere Töne natürlich jetzt angeschlagen.
Also was ich sehe auch von brasilianischer Seite und von vielen der ganz großen, übergroßen Mehrheit in der lateinamerikanischen Staaten ist, genauso wie wir, der Aufruf dazu, die Wahlprotokolle transparent zu veröffentlichen. Und Sie haben ja gesehen, dass zum Beispiel die venezuelanische Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Argentinien abgebrochen hat. Und daraufhin hat Brasilien, das Land, was sie gerade genommen hat, die argentinische Botschaft sozusagen unter ihren Schutz gestellt und dort die brasilianische Flagge gehisst. Insofern weiß ich nicht, wo diese Behauptungen herkommen. Und im Übrigen erlauben Sie mir den Hinweis, dass Herr Bolton nicht Mitglied der aktuellen US-Administration ist.
Dann neues Thema. Wir hatten noch das Thema Haushalt. Herr Ratsch.
Herr Büchner, vor genau einem Monat, am 5. Juli, haben hier Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Finanzminister gesessen und eine Einigung nach langer Nacht verkündet. Der Frieden hat offensichtlich nicht lange gehalten. Wann ist denn jetzt die nächste Nachtsitzung angedacht?
Also wie Sie wissen, machen wir hier keine irgendwie Einzelberichterstattung über wann, wer in der Bundesregierung intern mit wem redet. Es ist richtig, dass der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister vor einem Monat hier die Einigung zum Haushaltsentwurf 2025 vorgestellt haben. Damals wurde auch vereinbart, dass man sozusagen 3 Optionen rechtlich und wirtschaftlich prüfen lässt, wie man die globale Minderausgabe weiter reduzieren kann. Ich nehme an, darauf spielen Sie an, auf das Ergebnis dieser Prüfung. Die Gutachten liegen jetzt vor. Die werden natürlich in der Bundesregierung nun sorgfältig ausgewertet. Die Einschätzung, da sind sich des Bundeskanzlers und da sieht aber, soweit ich das sehe, der Bundesfinanzminister das auch nicht anders ist, dass 2 der 3 Optionen juristisch möglich wären. Eine dritte ist sozusagen verfassungsmäßig nicht umsetzbar. Und von daher muss man jetzt schauen, wie man mit diesem Ergebnis umgeht, wie man das bewertet, wie man da zum finalen Ergebnis kommt.
Kurze Nachfrage. Es müsste ja eine Einigung gefunden werden, soweit ich das gehört habe, bis 14. August. Also es ist nicht mehr zu viel Zeit. Also gibt es denn schon vereinbarte Gespräche der 3?
Also wie ich glaube schon das letzte Mal gesagt habe, es gibt ja diese tolle Erfindung des Fernsprechers, mit dem man sich jederzeit verständigen kann. Also der Bundeskanzler und seine Minister sind jederzeit in der Lage und tun das auch miteinander zu sprechen und sich abzustimmen. Aber wir machen hier jetzt, wie gesagt, keine minutiöse Berichterstattung über wann, wer intern mit wem spricht. Jedenfalls sind alle guten Willens und optimistisch, dass man das alles am Ende gut auflösen kann.
Herr Becker?
Ja, Herr Büchner, nochmal Nachfrage. Sie sind in Gesprächen und die Minister kommunizieren miteinander. Trotzdem hat man draußen das Gefühl, dass es knirscht in der Ampelregierung. Das ist ja quasi schon Programm. Die Umfragewerte sind extrem schlecht. Vor einem Jahr saßen wir auch hier, da waren die Umfragewerte auch schlecht. Damals wurde das damit erklärt, dass das ein Langfristprojekt sei und dass man am Ende wird abgerechnet. Jetzt sind wir ein Jahr kurz vor der Wahl Und die Umfragewerte sind immer noch schlecht. Haben Sie noch irgendwie Hoffnung, dass eine Trendwende gibt, beziehungsweise das kann Sie doch nicht zufriedenstellen, der jetzige Zustand der Koalition?
Also die Berichterstattung über das Knirschen ist meistens lauter als das Knirschen selbst. Für alles Weitere gilt das, was Sie eben nochmal so schön zusammengefasst haben, abgerechnet wird am Schluss. Die Bundesregierung wird weiter gute Arbeit machen und dann wird man das am Ende eben auch neu den Wählern stellen und dann müssen die Wähler das beurteilen.
Weitere Fragen zum Haushalt? Das ist nicht der Fall. Herr Kollege, neues Thema?
Ja, Richard Burke, Deutsche Welle, danke schön. Herr Fischer, eine Frage für Sie. Die Lage in Bangladesch hat sich weiter zugespitzt. Sheikh Hasina, die Premierministerin, ist zurückgetreten. Das hat der Armeechef angekündigt. Er hat angekündigt, dass es eine Übergangsregierung geben soll. Und Sheikh Hasina hat angeblich das Land verlassen. Also wie bewerten Sie die Lage in Bangladesch Stand jetzt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also das ist ja eine Lage, die sich praktisch parallel zu dieser Bundespressekonferenz oder Regierungspressekonferenz entwickelt. Wir haben Kenntnis von Berichten, nach denen die Residenz der Premierministerin gestürmt worden sein soll. Wir beobachten die Lageentwicklung sehr genau, unsere Kolleginnen und Kollegen an der Botschaft vor Ort. Und ich glaube, darüber hinaus kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel sagen, weil die Dinge sich, wie gesagt, gerade entwickeln. Und ich kann Ihnen, dabei würde ich es jetzt erstmal belassen.
Dann vielleicht nur eine Nachfrage. Also die Rolle der Armee. In wie viel Gefahr schätzen Sie die Bangladeschi-Demokratie zu sein? Also dass es möglicherweise jetzt zu einer militärischen Regierung. Also würden Sie gegen sowas warnen, zum Beispiel so eine militärische Regierung einzubringen?
Lassen Sie mich nochmal sagen, dass wir die Entwicklung natürlich mit großer Sorge verfolgen und auch die letzten Tage und Wochen auch mit großer Sorge verfolgt haben. Wir haben uns dazu ja auch schon gelegentlich geäußert. Aber die jüngsten Entwicklungen, ich habe einfach gar keine Bestätigung für das, was Sie hier gesagt haben, dass der Generalstabschef sich geäußert hat. Von daher bitte ich nachzusehen, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht äußern kann, weil die Dinge sich tatsächlich jetzt gerade in der letzten Stunde parallel hier zu der Regierungspressekonferenz entwickelt haben. Aber natürlich ist uns allen wichtig, dass Bangladesch seinen demokratischen Weg fortsetzt.
Wir haben die magische Stunde schon erreicht. Allerdings angesichts der Tatsache, dass wir am Freitag keine REC-PK hatten, scheinen doch eine ganze Menge Fragen zu sein. Insofern würde ich ganz gerne noch ein paar Minuten weitermachen. Frau Huber, neues Thema.
Neues Thema, eine kurze Frage ans Arbeitsministerium. Es geht um das Recht auf Homeoffice. Im Koalitionsvertrag ist diese Einführung vereinbart. Wann wird denn das Recht auf Homeoffice jetzt umgesetzt?
Warten Sie kurz, ich glaube, da habe ich was. Genau. Dazu kann ich Folgendes sagen. Hatten wir auch letzte Woche schon 2-3 Mal auf Nachfrage veröffentlicht. Bis auf Weiteres bietet der Handlungsrahmen zur Gestaltung sicherer und gesunder hybrider Bildschirmarbeit, den das BMAS auf seiner Website veröffentlicht hat, der Praxisorientierung. Die Entwicklung hybrider Arbeitsformen ist nicht abgeschlossen. Das BMAS wird diese Entwicklung im Blick behalten und überprüfen, ob und gegebenenfalls welche Anpassungen des Rechtsrahmens erforderlich sind. Auch die EU hat angekündigt, das Thema adressieren zu wollen. Eine entsprechende Initiative sollte mit Maßnahmen auf nationaler Ebene synchronisiert werden.
Das heißt, das Recht auf Homeoffice wird in dieser Legislatur nicht mehr kommen?
Das heißt, dass das BMAS das beobachtet und überprüft, ob und welche Anpassungen des Rechtsrahmens erforderlich sind.
Neues Thema, Herr Wackett.
Ja, war eigentlich noch zu Bangladesch. Vielleicht einen Satz noch zu den Deutschen dort. Gibt es da irgendwie eine neue Maßgabe, wie sie sich verhalten sollen? Haben Sie da einen Überblick? Wie viel da? Gibt es da eine Elefantenliste?
Also wir haben unsere...
Haben Sie?
Ja. Wir haben unsere Reise- und Sicherheitshinweise für Bangladesch zuletzt letzte Woche Mittwoch aktualisiert und an die Lage angepasst. Und um es kurz zu machen, wir raten von Reisen nach Bangladesch ab
Und zu der Frage, wie viele Deutsche sich dort aufhalten oder sich in unserer Krisenvorsorgeliste Elefant registriert haben. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine niedrige dreistellige Zahl Deutscher handelt. Und diese werden sind mit mehreren Landsleutebriefen über die Entwicklung informiert worden. Und wie gesagt, wir haben die Sicherheitshinweise laufend an die Lage angepasst und raten von Reisen nach Bangladesch ab.
Dann.
Und die Kollegen sagen mir, sie haben die Sicherheitshinweise sind soeben noch einmal angepasst worden und wir raten jetzt dringend von Reisen nach Bangladesch ab.
Dankeschön.
Und ich habe auch noch eine Nachlieferung, wenn ich das kurz tun kann. Es war noch die Frage von Herrn Jung offen zu der Frage von vorhin. Also wir gehen davon aus, dass sich eine niedrige zweistellige Zahl von Personen mit Deutschlandbezug noch immer in der Geiselhaft der Hamas-Terroristen befindet.
Danke für diese Nachlieferung. Dann Herr Detjen hatte noch ein neues Thema.
Ja, auch eine Frage an Herrn Fischer. Es gab letzte Woche, ist bekannt geworden, der Fall des nordrhein-westfälischen AfD-Abgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sven Tritschler, der bei einer Reise einer Landtagsdelegation nach Namibia dort einen Kranz am Grabmal eines deutschen Kolonialsoldaten niedergelegt hat und damit Verärgerung ausgelöst hat. Können Sie sagen, ob und wie sich das seitdem auf die deutsch-namibischen Beziehungen ausgewirkt hat?
Lassen Sie mich so sagen. Also wir haben diesen Vorgang mit größter Irritation zur Kenntnis genommen und wir verurteilen dieses Vorgehen. Das haben wir dem namibischen Botschafter in Deutschland und auch dem Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Ich möchte an dieser Stelle sehr klar sagen, dieser Vorgang repräsentiert nicht die Haltung der Bundesregierung. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit und der Versöhnungsdialog mit Namibia sind uns wichtige Anliegen. Daran lassen wir keinen Zweifel aufkommen. Und wir arbeiten weiter mit aller Kraft an einer Einigung in den Verhandlungen mit Namibia. Und Sie wissen, gerade in den letzten Wochen wurden hier wichtige Fortschritte erzielt. Darauf wollen wir aufbauen.
Dazu, Frau Kollegin.
Die Zivilgesellschaft fordert ja immer wieder direkt mit den Nachkommen der Opfer über Entschädigungen zu verhandeln. Das haben Sie bisher nicht getan. Haben Sie einen Zeitplan in etwa, wann diese Verhandlungen zu einem aus Ihrer Sicht erfolgreichen Abschluss kommen könnten?
Ja, derzeit laufen konstruktive und sehr ergebnisorientierte Gespräche mit der namibischen Regierung, in der es um Umsetzungsfragen zur gemeinsamen Erklärung in einem Addendum geht. Die letzte Gesprächsrunde fand letzten Monat, die fand am 16. 17. Juli hier in Berlin statt. Der Afrika-Beauftragte des Auswärtigen Amts und Botschafterin AD Itenge Mvula als Vorsitzende der namibischen Technischen Kommission haben die Gespräche geleitet. Vertreter der betroffenen Gemeinschaften waren daran immer beteiligt und zudem tagen auch die zuständigen Arbeitsgruppen regelmäßig. Aber ich bitte um Verständnis dafür, dass wir zu den Inhalten der Gespräche Vertraulichkeit vereinbart haben.
Dazu Herr Dietchen nochmal.
Noch eine Nachfrage. Kann man dem, was Sie jetzt schildern, entnehmen, dass man davon ausgeht, dass diese Gespräche auch in der Zusammensetzung, wie Sie sie jetzt geschildert haben, dieses Mal in absehbarer Zeit erfolgreicher sein werden als die vielen vorangegangenen Anläufe? Und können Sie da einen Erwartungshorizont zeitlich benennen?
Also wie gesagt, wir befinden uns in sehr konstruktiven Gesprächen mit der namibischen Regierung und dabei möchte ich es zum jetzigen Zeitpunkt belassen.
Dann neues Thema. Ich hatte noch ein Lehning auf meiner Liste. Dann bitte.
Ich hätte noch eine Frage ans BMI. Wir nehmen zurzeit vermehrt Wahlwerbung der JA in Brandenburg, Thüringen und Sachsen war, die über Instagram geschaltet wird, die zutiefst rassistisch ist, mit sehr rassistischen Videoclips, Wahlwerbung für die AfD und die JA macht. Dazu auch noch ein Computerspiel. Erste Frage, wie nehmen Sie da derzeit die Betreiber von Instagram und Co. wahr, wenn es darum geht, so derlei Inhalte zu löschen? Und dazu auch noch die Frage, können Sie noch mal aufmachen, inwiefern Partei-Jugendorganisationen anders verboten werden können als Parteien?
Also zur zweiten Frage muss ich zugeben, dass ich das lieber nachliefern würde. Das ist wichtig, das detailliert dann nochmal darzustellen. Und zur ersten Frage kann ich eine allgemeine Aussage machen, dass wir mit den Betreibern sozialer Medien, kommen ja verschiedenste in Betracht, in einem kontinuierlichen Austausch stehen, was die Einhaltung von Rechtsvorschriften angeht. Sie haben das jetzt in einen ganz konkreten Zusammenhang gestellt, dazu kann ich mich nicht äußern.
Aber Sie befinden sich mit Instagram, Facebook, TikTok und Co. im Austausch, dass auch gerade solche Wahlwerbung, wie sie von der JA geschaltet wird, eigentlich zu entfernen ist, wenn diese denn rassistisch wäre. Also Sie müssen es ja nicht beurteilen, aber ich würde gerne wissen, ob genau zu solchen Parteien denn auch Gespräche stattfinden und deren Jugendorganisationen, wenn es um Wahlwerbung geht.
Ja, ich habe mich ganz allgemein geäußert. Es geht um die Einhaltung von rechtlichen Vorgaben. Ich subsumiere nicht einen konkreten Sachverhalt, sondern meine Aussage ist, dass wir grundsätzlich zur Einhaltung aller Vorgaben, die eben gelten, mit diesen Betreibern in einem permanenten Austausch stehen.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Der neues Thema noch, Frau Jeckels.
Nochmal an Herrn Fischer. Die EU-Kommission und der Auswärtige Dienst bitten darum, dass Mitgliedstaaten dabei helfen, 500 Kinder und Jugendliche mit Betreuern aus libyschen Folterlagern zu evakuieren. Vorgeschlagen wird das Resettlement-Verfahren. Wie wird sich die Bundesregierung daran beteiligen und welche Hindernisse sind bekannt?
Wir sind zu diesem Thema mit der EU in Gesprächen und ansonsten bei Resettlement müsste vielleicht auch die Kollegin aus dem BMI etwas sagen können.
Ja, wenn wir dazu etwas nachliefern können, würden wir das auch nachliefern.
Das wäre super, danke.
Meine Liste ist jetzt leer. Habe ich jetzt irgendjemand? Sie noch. Wer war das?
Herr Hoffe. Ich habe noch eine Nachlieferung, was das Thema gute Bedingungen für Elektroautos, Elektrofahrzeuge, Elektroantrieb betrifft. Ich hatte einen wichtigen Fakt unterschlagen. Das Stichwort war ja Strafzahlung für Verbrenner. Wir haben natürlich einen funktionierenden Emissionshandel und seit dem 1. Dezember 2023 gilt zum Beispiel eben für LKWs der LKW-Maut einen Zusatzaufschlag von 200 Euro pro CO2-Tonne. Das ist ja zusätzlich eingeführt worden und generell ist der Emissionshandel, der nationale Emissionshandel für den Wärme- und Verkehrsbereich hier entscheidend. Die Preisgestaltung ja gehört mit in die Preisgestaltung hinein, wenn man sich also für den Elektroantrieb entscheidet. Und diese ansteigende Preistreppe für CO2 ist immer noch mit einzubeziehen, wenn man die Rahmenbedingungen für Elektroantrieb sich genauer anschaut. Also das wollte ich nochmal sagen, weil der Emissionshandel im Wärme- und Verkehrsbereich wird ja in Zukunft auch auf europäischer Ebene gelten, ab 2027. Also die CO2-Bepreisung ist hier ein entscheidender Punkt für die Rahmenbedingungen auch.
Die letzte Frage, Herr Kollege.
Nur eine kurze Lernfrage nach einer weiteren Woche ungarischer Provokation. Unter anderem ja, gab es das Visa-Thema mit den russischen Diplomaten und man hat auch eine Resolution gegen Venezuela kurzfristig blockiert. Da würde mich nochmal interessieren, was ist die deutsche Position eigentlich zum Thema Konsequenzen für die ungarische EU-Mitgliedschaft ganz allgemein oder andere Konsequenzen? Und wo ist die rote Linie, wo man dann nochmal härtere Geschütze auffahren müsste?
Ja, zum einen zu Venezuela. Ich habe ja eben ausgeführt, dass es eine gemeinsame Erklärung der 27 EU-Außenministerinnen und Außenminister gab. Insofern können Sie daraus entnehmen, dass dem auch Ungarn gestern zugestimmt hat. Was die von Ihnen angerissene andere Frage angeht, so hat sich ja EU-Innenkommissarin Johansson schriftlich an die ungarische Regierung gewandt und um Aufklärung gebeten, einen Fragenkatalog übermittelt und um schnellstmögliche Beantwortung gebeten. Und damit ist dieser Vorgang auch zunächst mal in der Hand derer, wo er hingehört, nämlich in der Hand der EU-Kommission als Hüterin der Verträge.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, ich meinte aber ganz allgemein, losgelöst von den konkreten Fällen eigentlich, wenn sich die ungarischen Provokationen, die sich ja über Jahre eigentlich verstärkt haben, so fortsetzen, was hält Deutschland für eine machbare Konsequenz in dem Fall? Oder wo stehen Sie gerade zu Konsequenzen derzeit?
Ja, ich glaube, das wissen Sie doch, Ungarn spürt die Konsequenzen ja schon, weil im Rahmen der verschiedensten EU-Verfahren Ungarn ja zum Beispiel Mittel aus dem Wiederaufbauplan der EU nicht erhalten hat und Sie wissen, dass ein Rechtsstaatsverfahren in Gang ist. Also insofern setzt sich die EU ja schon seit langem damit auseinander und die Folgen spürt Ungarn ja auch sehr direkt, indem sie weniger Mittel aus der EU bekommen, als sie bekommen könnten.
Dankeschön, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Geduld. Am Mittwoch machen wir nicht so lange. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Answer.